Ja, wunderschönen guten Morgen. Jede Gemeinde, bei der es so lange dauert, bis die Kinder zum Kindergottesdienst gegangen sind, ist gesegnet. Also herzlichen Glückwunsch euch. Ich weiß nicht, wer jetzt alles gegangen ist, ob nur die Kinder gegangen sind oder auch die, die gedacht haben, boah, es ist so warm hier, ich höre mir die halt auf YouTube an, habe ich gehört, gibt es auf der CWM-Homepage die Predigt. Ich komme nachher zum Mittagessen wieder oder so. Für alle von euch, die ihr jetzt da seid, trotz der Wärme, ich habe eine herausfordernde Predigt heute mitgebracht für euch, einige herausfordernde Gedanken und die beginnen bei IKEA. Stellt euch vor, wir würden mit unserer Familie zu IKEA gehen und was macht man, wenn man zu IKEA geht, wo geht man da hin? Frühstücken, ja. Also es gibt tatsächlich Statistiken darüber, wie viele Menschen nur zum Essen zu IKEA gehen, die kein einziges Stück Möbel angucken, sondern die einfach nur ins Restaurant gehen da. Ja? Stellt euch vor, ich würde mit meiner Familie zu IKEA gehen, wir würden ins Restaurant gehen, würden uns vor einen Teller Köttbullar setzen, kann man jetzt nicht so gut erkennen, und wir würden vor diesem Teller Köttbullar sitzen, da rings um uns anschauen, dieses IKEA-Restaurant, und dann würde ich zu meinen Kindern sagen, liebe Kinder, das hier, das ist Schweden. Ja? Da könnte man jetzt sagen, naja, also Schweden ist vielleicht auch ein bisschen mehr als IKEA. Ja? Wer von Ihnen war schon mal in Schweden? Nur mal Handzeichen. Okay, also wenn Sie bisher dachten, IKEA ist Schweden oder Schweden ist IKEA, dann können Sie sich an die Menschen wenden, die sich gerade gemeldet haben. Denn Schweden ist viel, viel mehr. Schweden ist auch Berge und Flüsse. Gibt es zum Beispiel bei IKEA gar nicht. Ein paar Treppenstufen zwischendurch, ja. Schweden ist zum Beispiel, habe ich erlebt, im heißesten Sommer, in dem ich da war in Schweden, Schweden ist Mückenplage, ja. Gibt es bei IKEA eigentlich auch nicht. Also Schweden ist viel, viel mehr als einfach nur IKEA. Und das ist für mich deshalb wichtig, weil ich glaube, dass es in unserem christlichen Glauben manchmal so ähnlich ist, dass wir in die Kirche gehen und uns vielleicht in diesem Gemeinderaum hier treffen und dann gucken wir hier vorne auf die Leinwand und sagen wir, das hier, das ist die gute Nachricht von Jesus. Jesus liebt dich. Das stimmt ja irgendwie. Also IKEA ist ja auch irgendwie Schweden. Aber Schweden ist noch so viel mehr. Und die Nachricht von Jesus ist so viel mehr als Jesus liebt dich. Also das stimmt ja. Das ist vollkommen richtig. Aber die gute Nachricht von Jesus ist viel, viel mehr. Und was sie alles ist, einen besonderen Teil, über den möchte ich heute Morgen sprechen. Und zwar geht es mir heute Morgen darum, uns ist viel anvertraut. Wir sind reich beschenkt. Wenn wir über die gute Nachricht von Jesus reden, dann reden wir auch immer darüber, wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann sehen wir da, dass da nicht einfach nur steht und Jesus liebte die Menschen, sondern Jesus vertraute den Menschen unglaublich viel an. Jesus hat uns unglaublich viel anvertraut. Und ich möchte heute Morgen darüber sprechen, was uns alles anvertraut ist, wie wir damit umgehen und was das mit Wagnis zu tun hat. Wer wagt, gewinnt. Was machen wir eigentlich mit den Dingen, die uns anvertraut sind? Und ich will am Anfang so ein bisschen eine Idee davon geben, was uns alles anvertraut ist. Ich weiß nicht, was Ihnen als erstes einfällt, wenn Sie hören, es ist viel anvertraut. Vielleicht denkst du gleich erstmal, naja, also mir ist anvertraut, ich habe eine besondere Gabe, ich kann nämlich Geige spielen. Ja? Das ist mir anvertraut, das ist eine Gabe, die mir gegeben ist. Und vielleicht sitzt du daneben und sagst, naja, aber mir ist das nicht anvertraut. Ich kann nämlich aber mal so gar nicht Geige spielen. Und es ist gut für mich und vor allem für die Menschen um uns herum, dass ich nicht Geige spiele. Ja? In meinem Fall wäre das so. Ja? Also was ist uns alles anvertraut? Ich möchte ein paar Ideen geben, was uns alles anvertraut ist. Das Erste, über was ich ganz kurz sprechen möchte, Geld. Uns ist unglaublich viel Geld anvertraut. Es ist so, dass es auf dieser Welt 1,2 Milliarden Menschen gibt, die pro Tag für einen US-Dollar zur Verfügung haben. 1,2 Milliarden Menschen haben einen Dollar pro Tag. In Deutschland ist es so, dass Durchschnittsreichtum eines volljährigen Deutschen liegt bei 42.000 Euro. Also der durchschnittliche Deutsche, der über 18 Jahre ist, hat 42.000 Euro auf seinem Konto. Ja? Wenn Sie jetzt sagen, naja, ich gehöre da irgendwie zum unteren Durchschnitt, ja. Ich kann Sie trösten, also erstens gibt es Menschen, die heben halt den Durchschnitt deutlich, auch in Weingarten. Und es ist so, dass selbst wenn man in Deutschland Hartz IV bezieht, gehört man zu den 15% der reichsten Menschen auf der ganzen Welt. Selbst mit Hartz IV gehören wir zu den 15% der reichsten Menschen auf der ganzen Welt. Boah, was ist uns da anvertraut? Was für ein Geschenk, der Reichtum, den wir haben. Was für eine Gabe, der Reichtum, den wir haben. Das Zweite, über was ich sprechen möchte, ist die Freiheit, die wir haben. Es gibt auf dieser Welt unterschiedliche Zahlen. Es ist ein bisschen die Frage, welche nimmt man da? Eine Zahl, die ich gefunden habe, es gibt 68 Millionen Menschen auf dieser Welt, die zurzeit auf der Flucht sind. Und die Asyl suchen und in einem anderen Land gern bleiben möchten. 68 Millionen Menschen. Für uns Deutsche ist es so, dass wenn wir einen Reisepass haben, einen deutschen Reisepass, dann kann man in nahezu alle Länder dieser Welt einreisen. Und in 167 Ländern auf dieser Welt können wir Deutsche einreisen, ohne vorher ein Visum zu beantragen. Also eine unglaubliche Freiheit. Wir können uns frei bewegen in dieser Welt. Wir können frei unsere Meinung äußern. Es gibt viele hunderttausend Menschen auf dieser Welt, die diese Freiheit nicht haben. Es gibt 200 Millionen Christen auf dieser Welt, die um ihres Glaubens willen verfolgt werden oder Beeinträchtigungen erleben in ihrem Leben. Und wir treffen uns heute Morgen hier. Ja, und wir haben eine Riesenfreiheit, die uns anvertraut ist, die uns beschenkt ist. Freiheit. Das Dritte, wir haben Frieden, der uns anvertraut ist. Und um einen Geschmack dafür zu bekommen, was das bedeutet und wie groß dieses Geschenk ist, eine Zahl, es ist so, dass nach dem Zweiten Weltkrieg, ja, wo man ja sagen könnte, okay, da wissen wir, da ist viel passiert. Nach dem Zweiten Weltkrieg sind über 5 Millionen Menschen in kriegerischen Konflikten und Auseinandersetzungen gestorben. 5,4 Millionen Menschen sind allein nach dem Zweiten Weltkrieg in kriegerischen Auseinandersetzungen gestorben. Letztes Jahr, im Jahr 2018, gab es 28 Kriege und bewaffnete Konflikte weltweit. Und wir haben in Deutschland seit über 70 Jahren Frieden. Was für ein Geschenk. Was ist uns da anvertraut? Wie großartig ist das, was wir haben? Und das Letzte, das ist besonders hart für alle Schüler. Uns ist Bildung anvertraut. Wir haben ein unglaubliches Geschenk. Ich habe diese Diskussion manchmal mit unseren Kindern. Es ist ein Vorrecht, dass ihr in die Schule gehen dürft. Es ist ein Geschenk. Es gibt so viele Menschen auf dieser Welt, die sich danach sehnen würden. Es gibt so viele Kinder auf dieser Welt, die sich danach sehnen würden. Weltweit gibt es 769 Millionen Analphabeten. Menschen, die nicht lesen können. Und bei uns ist es ganz selbstverständlich, dass wir in die Schule gehen können und dass die Schule nicht irgendwie 60 Kilometer weit weg ist. Und dass wir diese 60 Kilometer auch nicht zu Fuß laufen müssen. Da ist dann Schulbus kommt. Wir haben in Deutschland, habe ich auch rausgesucht, 8873 Bibliotheken. 8873 Bibliotheken. Freier Zugang zu Wissen. Wir haben freien Zugang ins Internet. Nicht legitimiert, nicht irgendwie eingeschränkt. Was für ein Vorrecht. Ich habe eine Zahl, ich habe gerade vergessen, aus welchem Land. Es gibt ein afrikanisches Land, da gibt es in diesem ganzen afrikanischen Land gibt es 21 Bibliotheken. Und das ist flächenmäßig monster viel mehr größer als Deutschland. Wir haben 8800 Bibliotheken in Deutschland. Was für ein Vorrecht, was ist uns da anvertraut? Wie reich hat uns Jesus beschenkt? Was für ein Geschenk haben wir in unserer Hand? Eine kurze Zeit für Sie, eine kurze Zeit für dich und für die Fragen. Und zwar, ja, es müsste weitergehen, es tut gerade nicht weiter. Kannst du händisch übernehmen? Also, ich sag's euch so, es steht dann gleich da vorne dran. Zeit für euch, einmal ganz kurz mit eurem Nachbarn darüber zu sprechen, einfach zu zweit, was von dem, was du gerade gehört hast, zu diesen vier Punkten, was davon hat dich am meisten beeindruckt? Welcher Fakt, bei welchem Fakt hast du gedacht, krass, wie viel ich habe? Das hätte ich nicht gedacht. Welcher Fakt hat dich am meisten beeindruckt? Ja, uns ist viel anvertraut. Welcher Fakt hat dich am meisten beeindruckt? Und was ist dir noch anvertraut in deinem Leben? Vielleicht sagst du, ich habe noch eine Gabe, ich habe noch eine Fähigkeit. Ich habe noch etwas, was mir geschenkt ist. Ich hab Menschen, die mir anvertraut sind. Was ist dir anvertraut in deinem Leben? Einmal kurz 2 Minuten Zeit, also 1 Minute für dich und 1 Minute für deinen Nachbarn. 2 Minuten Zeit für euch. Was von dem, was ihr gerade gehört habt, hat euch am meisten beeindruckt? Ab jetzt Zeit miteinander zu reden. Das ist gut ein Gespräch, was Sie nachher beim Mittagessen noch weiterführen können. Was ist uns alles anvertraut? Welche Gaben, welches Vorrecht? Ich möchte Sie mit hineinnehmen in eine biblische Geschichte, in der es darum geht, dass uns etwas anvertraut ist und darum, wie wir vertrauenswürdig leben können. Und Jesus erzählt eine Geschichte. Er sagt, es ist wie mit einem Menschen, der außer Landes ging. Er rief seine Knechte und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er 5 Zentner Silber und dem anderen 2. Jedem nach seiner Tüchtigkeit. Und dann ging er außer Landes. Sogleich ging der hin, der 5 Zentner empfangen hatte, und handelte mit ihnen und gewann weitere 5 dazu. Ebenso gewann der 2 Zentner empfangen hatte, 2 weitere dazu. Also Jesus vertraut der Herr in der Geschichte, wo Jesus relativ schnell klar werden lässt, das ist Gott, der dem Menschen etwas anvertraut. Gott vertraut den Menschen etwas an, der Herr vertraut den Menschen etwas an und dann geht er außer Landes, er geht weg und sie handeln damit, sie wuchern damit. Und dann kommt er wieder. Nach langer Zeit kam der Herr dieser Knechte und forderte Rechenschaft von ihnen. Da trat er zu, der 5 Zentner empfangen hatte und legte weitere 5 Zentner dazu und sprach, Herr, du hast mir 5 Zentner anvertraut, siehe da, ich habe 5 Zentner dazu gewonnen. Da sprach sein Herr zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen, geh hin zu deines Herrn Freude. Da trat auch der Herr zu, der 2 Zentner empfangen hatte und sprach, Herr, du hast mir 2 Zentner anvertraut, siehe da, ich habe 2 Zentner dazu gewonnen. Und sein Herr sprach zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen, geh hin zu deines Herrn Freude. Was lernen wir von diesen beiden Menschen, sie handeln mutig und entschlossen. Sie bekommen etwas anvertraut, sie bekommen sogar relativ viel anvertraut. Ein Riesenbatzen Geld bekommen sie anvertraut. Aber sie denken nicht, oh, das ist ja ganz viel, was soll ich nur damit machen, sondern sagen, okay, das ist mir anvertraut, ich will es einsetzen. Und sie handeln mutig und entschlossen. Mutig, ich habe dieses Bild mitgebracht, mutig sein heißt, dass ich einen Weg betrete, bei dem ich nicht genau weiß, wie der ausgeht. Bei dem ich nicht genau weiß, ob das trägt. Bei dem ich, um in der Einleitung von diesem Gottesdienst zu bleiben, eben hochgehe auf dieses 3-Meter-Brett, ohne genau zu wissen, ja, wie wird sich das anfühlen, weil ich habe es noch nie ausprobiert. Erst in dem Moment, wo ich unten auf dem Wasser aufschlage und je nachdem, mit welchem Körperteil, weiß ich, wie es sich anfühlt. Mutig zu sein heißt, einen Weg zu gehen, bei dem ich noch nicht unbedingt das Ende sehe. Und die sind entschlossen. Das heißt, sie begeben sich auf ein Terrain, wo sie sich vielleicht noch nicht auskennen damit. Die hatten noch nie vorher in ihrem Leben 5 Zentner in der Hand und hatten gesagt bekommen irgendwie, und jetzt mach was damit. Aber sie handeln mutig und entschlossen. Es gibt ein großartiges Bild, was mir begegnet ist, das wollte ich gerne heute Morgen mit euch teilen. Es ist das Bild von diesem Mann hier, ich weiß nicht, wie gut man das erkennt. Ein Mann, der am Straßenrand sitzt mit einer Bibel in der Hand und dafür für Menschen am Straßenrand einen Gottesdienst hält. Und der Freund, der das geteilt hat, hat dazu geschrieben über dieses Bild, das ist Kirche. Und wir sehen hier einen Mann, der mutig und entschlossen ist und der sagt, hey, mir ist was anvertraut, ich habe die gute Nachricht. Ich weiß, was das Beste ist, das musst du den Menschen. Ich weiß noch nicht genau wie und so, aber wir Deutschen hätten gesagt, naja, also ich weiß das, was mir jetzt anvertraut ist, ich brauche ein Gemeindehaus. Und ich brauche eine Band. Und ich brauche ein Deko-Team. Und ich brauche jemanden, der das Mittagessen danach kocht. Ja? Der Mann, der handelt mutig und entschlossen. Sagt, das, was ich habe, was mir anvertraut ist, das muss zu den Leuten, egal wie. Und ich liebe das zu sehen, wo das passiert in unserer Welt, auch in Deutschland, auch im Jahr 2019, auch in unseren CVMs, wo Menschen mutig und entschlossen sind und sagen, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Ich mache das jetzt. Ich gehe jetzt zu Menschen, auch wenn ich noch nicht genau weiß, wie das genau enden wird. Ich mache mich auf den Weg zu meinen Arbeitskollegen. Wir probieren etwas aus, wir machen ein Angebot für die Flüchtlinge in unserem Ort. Wir versuchen ein neues Angebot für die 9- bis 12-Jährigen. Ich bin jetzt gerade in einem Ort unterwegs mit einem CVM, die sagen, wir merken, Jugendarbeit funktioniert nicht mehr so, wie es in den letzten 40 Jahren funktioniert hat. Und jetzt diese Frage unter den jungen Erwachsenen, ja, wie machen wir das? Und ich liebe es zu sehen, wenn Menschen da mutig und entschlossen sind und sagen, okay, und wir probieren was ganz Neues aus. Ein befreundeter Theologe von mir, der hat vor kurzem den Satz gesagt, wir brauchen in Deutschland den Mut, mit einer Vision auch mal unterzugehen. Mutig und entschlossen zu handeln. Etwas zu wagen, etwas auszuprobieren. Wir brauchen diesen Mut. Und dann kommt dieser Satz des Herrn, als er zurückkommt. Was sagt er zu den beiden? Recht so, du treuer Knecht. Was für ein großartiger Satz, wo ich denke, ich würde mir ja wünschen, dass Gott das einmal sagen wird über unserem Leben. Dass Gott sagt, ich habe dir so viel anvertraut und du hast es so gut gemacht. Dass er mir auf die Schulter klopft und sagt, du hast etwas gewagt. Du bist mit mancher Vision vielleicht mutig untergegangen. Aber recht so. Du treuer Knecht. Du warst treu in dem, was ich dir anvertraut habe. Und ich freue mich über all die Menschen, CVMs, Kirchengemeinden, über all die Punkte, wo das passiert in eurer Gemeinde, wo ihr mutig und entschlossen unterwegs seid und wuchert und Dinge wagt, die mit den Dingen, die euch anvertraut sind. Das Herausfordernde ist, dass das nur ein Teil der Geschichte ist, den Jesus erzählt, den ich euch bis jetzt gelesen habe. Diese Geschichte hat noch eine andere Person darin. Und die geht so. Wie können wir vertrauenswürdig leben? Es ist wie einem Menschen, der außer Landes ging. Er rief seine Knechte, vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er 5 Zentner Silber, dem anderen 2. Dem dritten gab er 1 Zentner Silber. Jedem nach seiner Tüchtigkeit. Und er ging außer Landes. Und dann steht da, die 2 wucherten damit, die gingen hin und handelten und gewannen weitere 5 dazu. Der aber 1 empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Er ging auch hin, aber er grub ein Loch in die Erde und er verbarg das Geld des Herrn. Er verbarg das, was ihm anvertraut ist. Er versteckte es. Was passiert? Der Herr kommt zurück. Da trat auch der herzu, der 1 Zentner empfangen hatte. Und er sprach, Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast. Du sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich. Und ich ging hin und verbarg deinen Zentner in der Erde. Und jetzt habe ich ihn wieder rausgeholt. Siehe, hier hast du das Deine. Und was sagt der Herr? Der Herr aber antwortete und sprach zu ihm, du böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld zu den Wechseln bringen sollen und wenn ich gekommen wäre, hätte ich das meine wiederbekommen mit Zinsen. Darum, ja, können wir uns schenken. Was ist das? Ja, ich lese es auch noch vor, weil das ist ein krasses Ende. Darum nehmt ihm den Zentner ab und gebt ihm den, der 10 Zentner hat. Denn wer hat, dem wird gegeben werden und er wird die Fülle haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch, was er hat, noch genommen werden. Und den unnützen Knecht, den werft hinaus in die äußerste Finsternis. Da wird sein Heulen und Zähne klappern. was ist mit diesem Knecht los? Was ist mit dem, der das versteckt? Er sagt über sich selbst, ich fürchtete mich. Er ist ängstlich. Und der Herr sagt zu ihm, du böser Knecht. Und das Wort, was da im Griechischen steht für böser, das heißt, du, mit dem ich Mühe habe. Du, mit dem ich Mühe habe. Und er sagt zu ihm, du fauler Knecht. Also, du sagst selber zu dir, du bist ängstlich, aber du bist nicht nur ängstlich, sondern du bist auch noch faul, du bist träge. Was ist bei dem Knecht verkehrt? Er ist ängstlich. Das heißt, er hat Angst und wir leben, auch das nehme ich wahr, eben nicht nur in einer Zeit, in der es die Menschen gibt, die 5 Zentner haben und alles einsetzen und die 2 Zentner haben und alles einsetzen, sondern wir leben auch in einer Zeit, wo ich ganz viele Menschen sehe, die sich wie dieser eine verhalten. Die sagen, ich verberge das, was mir anvertraut ist. Ich verstecke das. Wir leben in einer Generation von alles können, wollen und wenig auf die Reihe kriegen. Ja? Wir wollen alles können, aber wir kriegen am Ende nichts auf die Reihe. Weil wir sind ängstlich. Wir haben Angst davor zu scheitern. Besonders wir Deutschen. Das ist sprichwörtlich im Ausland. Die German Angst. Dafür sind wir Deutschen bekannt. Und das Verrückte ist, auch wir Christen. Gerade wir Christen. Gerade wir Christen sind die, die Angst haben. Warum eigentlich? Kaum ein Satz steht so häufig in der Bibel wie der, fürchte dich nicht. Wie oft sagt Jesus das zu seinen Jüngern? Wie oft sagt das Gott zu seinem Volk? Fürchte dich nicht. Gerade wir, die wir mit Jesus leben, wir haben keinen Grund, Angst zu haben und ängstlich zu sein. Wir haben Jesus und bei Jesus ist Scheitern ausdrücklich erlaubt. Bei Jesus ist Scheitern ausdrücklich erlaubt. Das heißt, wir haben allen Grund dazu, zu wagen und auszuprobieren. Und ja, auch mutig unterzugehen mit einer Vision und zu sagen, okay, wir haben das jetzt ausprobiert. Und nach 3 Monaten müssen wir sagen, es war für die Tonne. Ja? Lass uns was Neues ausprobieren. Aber wir wollen das einsetzen, was wir haben. Und es nicht verstecken. Und es nicht vergraben und nicht verbuddeln. Aus Angst. Nicht aus Angst und auch nicht aus Trägheit. Denn auch das ist die Wahrheit, wir sind träge. Mit unserer Trägheit verschließen wir uns unsere Berufung. Wir wollen in unserem Leben, in unserem bequemen Leben, nicht von Gott gestört werden. Karl Barth, einer der großen Theologen des 20. Jahrhunderts, ein Schweizer, der hat gesagt, in seiner Beobachtung des deutschen Volkes würde er sagen, das ist eine der großen Sünden des deutschen Volkes, die große Schuld des deutschen Volkes, liegt besonders in seiner Trägheit. Und ich muss sagen, das 20. Jahrhundert ist zu Ende und ich schaue hinein und sehe uns im 21. Jahrhundert und ich sage, ich fürchte, er hatte recht. Wir sind wirklich träge. Wir wuchern wirklich nicht mit dem, was uns anvertraut ist. Wir verbuddeln wirklich das, was wir haben. Krasser Satz von Karl Barth, die Trägheit tatsächlich als eine Schuld wahrzunehmen. Er sagt, darin zeigt sich auch der menschliche Ungehorsam und Aufruhr. Er will nicht von Gott behelligt werden. Er entzieht sich durch Flucht und Nichtbeachtung der göttlichen Berufung. Also, wir sagen, ja, also ich habe viel in meinem Leben, aber jetzt lass mich bitte damit in Ruhe. Ich habe viel in meinem Leben, aber das gehört doch mir. Das ist doch mir anvertraut. Das habe ich doch, Gott, also, was hat das denn mit dir zu tun? Wir denken bei Sünde immer an die Dinge, die wir getan haben, an das, was wir falsch gemacht haben. Aber wichtig und auch in vielen Schuldbekenntnissen in unseren Kirchen drin, Schuld und Sünde passiert auch da, wo wir nicht tun, wo wir unterlassen. Wo wir das Viele, was uns anvertraut ist, wo wir es verbuddeln, wo wir es vergraben. Aus Angst und aus Trägheit. Weil wir zu faul sind. Wie ist das, wir sind ängstlich und träge. Bei den großen Themen, ich will so drei Themen benennen, bei denen ich das beobachte. Dass wir Christen sagen, ja, also das gilt irgendwie, aber dann kommen noch, ich nenne es das Fußnotenevangelium. Ja, uns ist viel anvertraut, aber da kommen noch 100.000 Fußnoten dazu. Also, ja, Jesus sagt, geht hin in diese Welt und macht zu Jüngern alle Völker. Ja? Aber das heißt jetzt nicht, Fußnote 1, das heißt jetzt nicht, dass jeder hier irgendwie sich aufmachen muss in alle Welt. Und das heißt auch nicht, dass ich meinen Beruf verlassen muss. Und das heißt auch nicht, dass ich jetzt ein FSJ machen muss. Und das heißt auch jetzt nicht, dass ich unbedingt meinem Arbeitskollegen was sagen muss. Also, ja, das stimmt, aber Fußnote 1, Fußnote 2, Fußnote 3, Fußnote 4, es wird immer kleiner. Und natürlich, ja, wenn Jesus sagt, geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern alle Völker, heißt es nicht, zieht alle aus Weingarten weg und macht euch auf nach Simbabwe. Ja? Aber es heißt es eben auch. Es heißt es eben auch, geh hin und verändere dein Leben. Und vielleicht heißt es auch konkret für uns in unserem Leben, auch im Jahr 2019, dass wir umziehen sollen. Sind wir noch offen dafür? Haben wir noch die offenen Ohren dafür, dass es sein könnte, dass Gott uns tatsächlich an einen anderen Ort beruft? Ja, aber das heißt ja jetzt nicht, also wenn Gott sagt, geh hin und mach zu Jüngern alle Völker, heißt es ja jetzt nicht, dass wir in die dreckigen Städte ziehen sollen oder auf die Landstriche irgendwie, wo es kaum Infrastruktur gibt oder in den Osten von Deutschland. Ja? Also Kai, wenn ich aus Süddeutschland wegziehe, ja, egal wo ich hinziehe, ist ja immer ein Abstieg. Ja? Vielleicht empfindet ihr das so. Ich habe in anderen Städten in Deutschland, anderen Bundesländern gelebt. Ich kann sagen, ist auch schön. Aber wenn ihr sagt, das ist ein Abstieg, dann muss man auch mal sagen, was hat Jesus denn gemacht? Er ist vom Himmel auf die Erde gekommen. Das war ein Abstieg. Ja? Also, wo sind wir offen dafür? Wo sind wir offen dafür, dass uns Jesus vielleicht tatsächlich herausruft? Dass Jesus uns herausruft aus der Situation, in der wir gerade stecken. Aus dem Ort, an dem wir leben. Wie ist das eigentlich mit der Zeit, die uns anvertraut ist? Wie gehen wir um mit der Zeit, die wir haben? Uns ist so viel anvertraut. Jetzt könnte man sagen, ja, also so viel Zeit ist es ja dann doch nicht, weil ich muss ja auch unglaublich viel arbeiten. Und als Schüler, ich muss ja unglaublich viel in die Schule gehen und Nachmittag, wenn ich nach Hause komme, dann habe ich noch Hausaufgaben. Ja? Und dann muss ich auch noch lernen für die nächste Arbeit. Es ist immer die Frage, wo kommt man eigentlich her? Ich weiß nicht, wer von Ihnen ist noch 6 Tage in der Woche in die Schule gegangen? Ja, liebe Schüler, einmal kurz umschauen. Ja. Montag bis Samstag Schule. Gucken wir mal kurz in die Arbeitswelt. Ja, guck mal einmal kurz in die Arbeitswelt. Heute haben wir Tarifverträge, da geht irgendwie drum, ob man jetzt 38,5 Stunden oder 39 Stunden Tarifvertrag hat. Es war auch klar, vor, sag mal, 30, 40 Jahren, da hat man darüber, das war undenkbar. Viele von Ihnen, die hier sitzen, wissen das viel besser. Da war der Arbeitstag viel, viel länger und dann ist man nach Hause gekommen und dann hat man Nebenerwerbslandwirtschaft, um irgendwie noch über die Runden zu kommen. Wie viel Zeit haben wir heute? Jetzt können wir sagen, ja, aber es fühlt sich ja gar nicht so an, dass wir so viel Zeit haben. Ja, das ist klar. Es fühlt sich nie so an, weil, ja, wir, also allein wie viel wir Zeit vor unseren Bildschirmen verbrauchen. Wie viel Zeit geht da drauf? Es gibt heute bei den Handys immer diese, kann man Bildschirmerfassung, also Zeiterfassung angucken, ja. Und 2, 3, 4 Stunden pro Tag sind für junge Erwachsene keine Seltenheit. Völlig normal. Ja, aber das ist einfach ein dickes Brett. Wenn ich 4 Stunden von 24 Stunden, okay, sagen wir 8 Stunden, wenn ich 4 Stunden von den 16 Stunden, die ich wach bin, am Bildschirm verbringe, und das ist nur der kleine 6-Zoll-Bildschirm und noch nicht der 36-Zoll-Bildschirm. Und jetzt sagen die 40, 50, 60, 70-Jährigen, naja, die Jugend mit ihren Handys. Ja. Aber wie lange der Fernseher läuft, unglaublich in unserer Zeit heute. Was machen wir eigentlich mit der Zeit, die uns anvertraut ist? Und das heißt, das Thema, das vielleicht zum Schluss, wie ist das eigentlich mit dem Geld, was uns anvertraut ist? Es gibt eine Umfrage in Amerika, wann ist eigentlich ein Mensch reich? Und man hat die Menschen befragt, die 30.000 US-Dollar Jahreseinkommen haben. Und die wurden befragt, wann würden sie sagen, ist jemand reich? Und diese Menschen sagten, wir haben 50.000. Also wenn jemand 50.000 Dollar Jahreseinkommen hat, dann ist er reich. Dann hat man die Menschen befragt, die 50.000 Dollar Jahreseinkommen haben. Und man hat die befragt, wann ist eigentlich ein Mensch reich? Was haben die gesagt? Ja, also, wenn man so zwischen 90 und 100.000 Dollar Jahreseinkommen hat, dann ist man reich. Und dann hat man die Menschen befragt, die mehr als 1 Million Dollar Jahreseinkommen haben. Menschen, die 1 bis 2 Millionen Dollar Jahreseinkommen haben, wurden befragt, wann ist eigentlich ein Mensch reich? Und die Menschen sagten, also wenn man 5 Millionen Dollar Jahreseinkommen hat, dann ist man reich. Versteht ihr das Problem? Wir schauen unser Leben an und sagen, naja, also mir ist ja gar nicht so viel anvertraut, dem anderen ist so viel anvertraut. Ich bin überzeugt davon, Jesus hat diese Geschichte absichtlich so erzählt, dass der verbuddelt, der nur eins hat. Der schaut nämlich die anderen an und sagt, lass die mal wuchern, ich habe ja nur eins, das will ich für mich behalten. So ist immer unser Blick auf unser Leben. Ja, ich habe ja weniger. Also, das soll mal der Jeff Bezos, der Gründer von Amazon, der soll mal spenden. Da wäre viel erledigt. Was ist eigentlich mit dem Geld, was uns anvertraut ist? Und für mich ist es wirklich eine Mühe, wenn ich hier in Süddeutschland unterwegs bin, wenn ich sehe, wie wir mit Geld umgehen als Christen. Wenn ich über die Parkplätze, das kann ich jetzt erzählen, weil das war nicht hier in Süddeutschland, ich war mit bei einem Freund in Lemgo zu Besuch und wir sind nach dem Gottesdienst über den Parkplatz gelaufen, der Gemeinde. Und ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein. Da steht ein BMW am Audi, am Mercedes und ich denke, ist das das, wofür wir berufen sind? Ist es das, was wir tun sollen mit dem, was uns anvertraut ist? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist das Verbuddeln, was wir machen. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, also Jesus sagt, wir sollen das teilen, was wir haben, wir sollen es weggeben. Aber das heißt natürlich nicht, dass wir jetzt nur von Brot und Wasser leben sollen. Aber das heißt natürlich jetzt nicht, dass wir so viel Geld spenden sollen. Aber das Fußnote an Fußnote an Fußnote an Fußnote. Und es wird immer kleiner. Aber ich bin überzeugt davon, doch, auch das kann es heißen. Dass ich mutig und entschlossen Geld weggebe, auch wenn ich noch nicht genau weiß, wie das Ding ausgeht. Dass ich investiere. Und das Krasse ist, dass Jesus sagt, es lohnt sich. Dass Jesus sagt, recht so. Dass er sagt, es lohnt sich, etwas zu wagen. Es lohnt sich, mutig zu sein. Und ich glaube, wir bringen uns um so viel, weil wir so ängstlich und so träge sind. Wir verpassen so viele Wunder in unserem Leben. Wir verpassen so viel Handeln Gottes in unserem Leben, weil wir nicht mutig und entschlossen handeln, sondern ängstlich und träge. Und ich will uns zum Ende dieser Predigt nochmal 2 Minuten geben. 2 Minuten nur für Sie alleine in der Stille für 3 Fragen. Gott hat dir Lebenszeit anvertraut. Wie gehst du bisher damit um? Und was willst du ändern? Gott hat dir Geld anvertraut. Wie gehst du bisher damit um und was willst du ändern? Gott hat dir Gnade und Segen anvertraut. Gott hat dir Gaben anvertraut. Wie gehst du bisher damit um und was willst du ändern? Vielleicht bleibst du an einer Frage heute Morgen hängen. Es geht nicht darum, diese Fragen irgendwie von oben nach unten abzuarbeiten und auf alles eine Antwort zu finden. Aber was ist das, wo Jesus sagt, Mensch, ich habe dir was anvertraut und ich wünsche mir, dass du siehst, was damit alles möglich ist. Ich wünsche dir, dass du Wunder erleben kannst in deinem Leben. Also gib es mir. Weil das Geld, was du hast in deiner Hand, das ist das, was ich dir gegeben habe. Da kannst du sagen, natürlich, ich habe es aber erarbeitet, ich habe es doch erarbeitet. Aber mit welcher Zeit, mit welcher Kraft, mit welcher Gabe, mit welcher Gesundheit? Wer hat es dir gegeben? Hey, Jesus hat es uns gegeben. Das, was wir haben, das gehört Jesus. Und Jesus wünscht sich das, dass wir das erleben in unserem Leben, dass wir sehen, was für Wunder möglich sind. Dass es so viel mehr ist, die gute Nachricht, als einfach nur Jesus liebt dich. Sondern dass die gute Nachricht auch ist, dass Jesus einmal über uns sagen wird, recht so. Du hast es gut gemacht. Ich freue mich über dich, über das, was du angefangen hast mit dir und deinem Leben. Zum Abschluss, ich glaube, ein Instrumentalstück, da könnt ihr einmal Zeit haben für euch und über diese Frage nachdenken, wo ihr heute Morgen hängen bleibt.